Wir wollen heute an diesem Nachmittag eine Predigt von Johann Gerhard Onken, dem Gründer der ersten Baptistengemeinde in Deutschland, in Hamburg, miteinander betrachten. Und dazu lasst uns aufschlagen Apostelgeschichte 17, die Verse 30 bis 31. Die Predigt ist überschrieben mit dem Titel Gottes allgemeiner Bußbefehl. Apostelgeschichte 17, Vers 30 und Vers 31. Da heißt es in Gottes heiligem Wort: Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Ja, dieser Mann, um den es hier geht, er ist Jesus Christus. Und wir wollen diese Predigt betrachten in zwei Punkten. Erstens die Notwendigkeit der Buße und zweitens der Beweggrund der Buße. Ja, was wir hier haben, das ist ein allgemeiner Befehl Gottes. Ein Befehl zur Buße. Ein Befehl des großen Gottes, der auf alle Menschen auf dem gesamten Erdboden gerichtet ist. Und bei dem ersten Punkt wollen wir betrachten, warum ist das, was ist die Notwendigkeit der Buße? Es ist also ein unmissverständlicher, nicht misszuverstehender Befehl Gottes der Buße an alle Welt. Ein Befehl, der ihre Notwendigkeit für jeden außer Zweifel setzt. Es heißt hier, Gott gebietet allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Also auch uns heute hier. Keine Unwissenheit entbindet uns von der Buße. Keine Wissenschaftlichkeit erhebt uns über die Buße. Keine Sündentiefe und keine Höhe irgendeiner Tugend entgeht diesem göttlichen Befehl. Weder das Heidentum noch jemand, der meint, er hat eine Art von christlichem Glauben ohne Buße, kann dagegen anstehen. Fragen wir uns also zuerst nach diesem Sinn des Wortes Buße. In dieser unserer deutschen lutherischen Übersetzung ist es unglücklich gewählt, indem es nicht dem Sinn des Urtextes entspricht. Es muss mit Sinnesänderung wiedergegeben werden, das griechische Wort Metanoia. Also nicht ein Abbüßen im Sinne der römisch-katholischen Kirche verlangt Gott von uns, sondern eine entschiedene Änderung unserer Gesinnung. Man könnte sagen, man geht in eine Richtung und man wendet sich ab und geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Der natürliche Mensch, so sagt Paulus, er ist fleischlich gesinnt und deshalb bedarf er einer Umwandlung, einer Umkehr, um zum Leben einzugehen. Ja, oh Mensch, du magst sein, wer du willst, aber Gott gebietet dir, Buße zu tun. Das heißt, deinen Sinn zu ändern. Warum gebietet er dir das? Ja, weil er dich zu lieb hat, um dich in deinem unbekehrten Zustande, in deinen Sünden verloren gehen zu lassen. Darum warnt er dich. Darum weist er dir den Weg, wie du dem zukünftigen Zorn entfliehen kannst. Und gebietet dir allen Ernstes, diesen Weg der Buße einzuschlagen. Die Notwendigkeit der Buße ergibt sich daraus, weil der Sinn des natürlichen Menschen wegen seines gefallenen Zustandes verkehrt ist weil er von Gott und von göttlichen Dingen abgewandt ist und weil er sich dem eitlen Dienst verschrieben und zugekehrt hat. Die Luft und die Liebe zur Sünde, welche im Herzen eines jeden unbekehrten Menschen ist, sie herrscht dort und sie ist dem großen Gott ein Greuel. Und es erklärt aufs Bündigste die Rechtmäßigkeit dieses göttlichen Befehls. Denn wie kann der Heilige in Israel mit denen in Verbindung treten, welche lieben und pflegen, was er hasst und was er, der heilige Gott, verabscheut? Er kann nicht anders, er muss verlangen, dass sie sich von der Sünde lossagen, ehe er ihnen Gnade erweist. Wie könnte er mit den erklärten Feinden in Verhandlungen treten, wenn dieselben nicht von ihrem Trotz und ihrem Widerstreben ablassen, also ihren Sinn ändern? Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Darum spricht Gott auch bei dem Propheten über sein unbußfertiges Israel folgendermaßen. Er sagt: Wenn ihr schon eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und ob ihr schon viel betet, höre ich euch doch nicht. Eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure Werke der Bosheit von meinen Augen, lasst ab von allem Übeltun. Lernt Gutes, trachtet nach Recht, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden gleich blutrot sind, sollen sie doch wie der Schnee weiß werden. Und wenn sie gleich rot sind wie Scharlach, sollen sie doch wie Wolle werden. Wir sehen, den Unbußfertigen kann und will der Herr nicht vergeben. Nur denen, die sich von der Sünde abkehren. In den heiligen Himmeln kann nichts Gemeines oder Unreines eingehen. Noch, dass da Greuel tut oder Lüge. Ebenso wenig kann der Mensch mit einem solchen verkehrten Herzen in die Gemeinschaft Gottes und seiner Heiligen treten. Wir wollen noch dazu drei Unterpunkte betrachten. Erstens die Erkenntnis. Das Wesentliche der Buße oder Sinnesänderung ist eine tiefe, gründliche Reue, ein Zustand des Herzens, wobei man seine Sünden im rechten Lichte sieht, sie aufrichtig bekennt und aufgibt. Dieses erste Stück, die lebendige Sündenerkenntnis, sie ist auf den allmächtigen Einfluss des Heiligen Geistes zurückzuführen. Denn ohne das göttliche Licht bleibt uns die Schrift ein toter Buchstabe und unser Herz eine verborgene Tiefe. Sobald wir aber erleuchtet werden, da machen wir ungeahnte Entdeckungen, die uns mit Schmerz und mit Abscheu über uns selbst erfüllen und ein Verlangen nach Erlösung in uns wecken. Die Juden in Jerusalem, denen dieses Wort, was wir hier lesen, das Wort der Predigt am großen Pfingsttage durch das Haus ging, sie erkannten mit tiefem Schmerz, dass Petrus recht hatte. Dass sie eine Mitschuld hatten am Kreuzestod des Heilands Jesus Christus. Und ein ähnliches erkennt jede bußfertige Seele, dass sie, ja, Schuld hat an dem Tod von Jesus Christus. In dem folgenden Gedicht ist das gut ausgedrückt. Ich lese das kurz vor. Ich und meine Sünden, die sich wie Körnlein finden, des Sandes an dem Meer, die haben dir erreget, das Elend, das dich schläget, das große, starke Marterheer. Ich bin's, ich sollte büßen, an Händen und an Füßen, gebunden in der Hölle. Die Geißeln und die Banden, und was du ausgestanden, das hat verdient meine Seele. Ja, auch David erkannte nach seinem Fall, wo er den Ehebruch begangen hat und den Mord an Uriah, dass er an dem Herrn gesündigt hatte. Und es war wie Eiter in seinen Gebeinen. Er hatte keine Ruhe mehr, Tag und Nacht, bis er sich vor Gott demütigte. O Sünder, ohne gründliche Erkenntnis deines tiefen Verderbens, deiner Sündhaftigkeit und deiner Abscheulichkeit kann es nie ein anderes mit dir werden. Wie lange noch? Wie lange noch willst du dem Heiligen Geist widerstehen und deine Augen dem göttlichen Licht verschließen? Hör auf! Hör heute auf, dich zu verhärten. Heute, so ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Doch es ist nicht genügend, die Sünde zu erkennen. Ein zweiter Unterpunkt, das Bekenntnis. Sie muss bekannt werden, mit aufrichtigem Herzen vor Gott. Ohne wahres Bekenntnis unserer Schuld, unserer Sünde vor Gott, ist das vermeintliche Erkennen der Sünde nur eine Täuschung. Wer meint, er habe erkannt und bekennt nicht, der täuscht sich. Was kann also daraus hervorgehen? Höchstens eine Traurigkeit, die den Tod wirkt. Wir finden überall, dass ein aufrichtiges Bekennen dem Innewerden der Sünde folgt. Der Psalmist, er ruft aus vor Gott, David in Psalm 51, Vers 6, an dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Der verlorene Sohn, er bekennt bei seiner Rückkehr zu dem Vater, Vater, ich habe gesündigt in dem Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Und auch der bußfertige Zöllner im Tempel, er stand nicht vorne in der ersten Reihe, er stand von fern und er schlug sich an seine schuldbewusste Brust. Er wollte die Augen nicht zum Himmel aufheben und er sprach, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Und was sagt der Herr dazu? Er sagt, dieser Zöllner, er ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, vor jenem aufgeblasenen Pharisäer, der ebenfalls in dem gleichen Tempel gebetet hatte und der aber im Grunde genommen nur dem Götzen seines eigenen Ichs Weihrauch ausgestreut hatte. O, möchten wir uns das zur Lehre dienen lassen und nie vor Gott anders erscheinen, als mit einem demütigen Geist und mit einem offenen Bekenntnis unserer Schuld. Und das dritte Stück der evangelischen Buße, also der Sinnesänderung, ist, dass man sich von der Sünde abwendet. Dieses Abwenden, es schließt ein Leidtragen über sie ein. Ein Verabscheuen der Sünde. Eine entschiedene Lossagung von der Sünde in sich. Wer seine Sünden klar erkannt, dem bereitet es auch tiefen Schmerz und Betrübnis, solch einem liebevollen Gott und Heiland den Rücken gekehrt zu haben. Dem tut es leid, so lange mit der Welt gelaufen zu sein und vor allem mit seinen Sünden Jesus an das Kreuz gebracht zu haben, wo das rechte Leidtragen über die Sünde sich findet. Da geht es nicht länger an, in alter Weise mit der Welt weiterzulaufen. Da muss man sich von der Welt abwenden und dem Herrn das Herz hingeben. Und wenn die alte Freundschaft und Gemeinschaft noch so anziehend ist, die Gesellschaft noch so angenehm sein mochte, der Umgang wird abgebrochen und die Gemeinschaft aufgehoben, um ohne Hindernis zu Jesus zu kommen. Ein Beispiel dafür ist Saulus, der Verfolger, später Paulus, der Apostel. Was ihm nach der Weltweise Gewinn war, das achtete er für Schaden und Dreck um Christi willen. Er blieb keinen Augenblick länger der Freund und Verbündete der Schriftgelehrten und der hohen Priester. Was er vorher in seiner Verblendung für ein verdienstliches Werk gehalten hatte, das erkannte er nunmehr als die allergrößte Sünde. Alle Bande, die ihn an die Welt gefesselt hatte, er zerschnitt sie auf einmal, ohne sich mit Fleisch und Blut zu besprechen. Und jeder wahrhaft Bekehrte, er hat sich mit Abscheu von der Sünde abgekehrt und die Gemeinschaft mit der Welt abgebrochen, als er sich zu Christus wandte. Wo die Buße rechter Art ist, offenbart sie sich auch als entschiedener Hass gegen die Sünde. In der Summe können wir sagen, wo der Heilige Geist die rechte Buße wirkt, da fängt er auch den rechten Glauben an. Da verhilft er dem Herzen dazu, Christum zu ergreifen und sich alles anzueignen, was Christus dem Sünder erworben hat. Und sich und mit dem Glauben kehrt der Friede ein. Die Versöhnung mit Gott, sie ist dafür eine vollendete Tatsache. Und die volle Vergebung der Sünde kann genossen werden als Leben aus Gott und unaussprechliche Seligkeit. Wollen wir noch kurz einen zweiten Punkt betrachten, der Beweggrund der Buße. Der zweite Teil, der Beweggrund zur Buße. Es heißt im Text darum, dass er einen Tag gesetzt hat, auf welchen er richten wird, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, in welchem er es beschlossen hat, und jedermann vorhält den Glauben, da er ihn von den Toten auferweckt hat. Kann es denn einen kräftigeren Grund geben für die Buße als die Errettung unserer eigenen Seele, welche in ihrem unbekehrten Zustand hier schon auf ewig verloren ist und einst am Tage des Gerichts vor dem gerechten Richter ewig verdammt werden muss? Ohne Buße, ohne Sinnesänderung, ohne Umkehr zu Gott und ohne Glaube gibt es kein Entrinnen vor dem zukünftigen Zorn. Ohne Glauben, heißt es im Hebräerbrief, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Der Allwissende und der gerechte Richter, er weist alle Entschuldigungen zurück. Ihn kann man nicht hintergehen, noch seinem Urteil entrinnen. Denn vor ihm gilt kein Ansehen der Person. Und weil dieser große und schreckliche Tag kommt, wo alle unsere Sünden, die wir in Gedanken, Worten und Werken begangen haben, uns vorgehalten werden sollen und sich wie eine Bergeslast auf unsere Seele wälzen werden, um uns zu versenken in die unterste Hölle, so gilt es nun. Solange wir hier noch in dieser Gnadenzeit leben, dem Ruf Gottes Gehör zu geben, die Sündenwege zu verlassen und uns zum Herrn zu wenden. Wendet euch zu mir, spricht der Herr, so werdet ihr selig aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr, spricht der Herr. Wer wird der Richter an jenem Tag sein? O, hört es und nehmt es zu Herzen. Der Mann, der in den Tagen seines Fleisches auf Erden gehasst, verachtet und verspottet wurde, ohne Grund und Ursache, der da keine Gestalt noch Schönheit hatte, die dem fleischlichen Auge der Weltkinder gefallen hätte können, und dem man fortwährend Hass entgegengebracht hat für seine treueste Liebe und seine Aufopferung, und der nicht geruht hat, bis man ihn aus der Welt geschafft hatte, ja, dieser Mann, voll Demut, Sanftmut, Geduld und Mitleid. Er wird in der Majestät seiner ewigen Herrschaft als König der Könige und Herr aller Herren das Gericht halten. Der Vater hat ihm Macht gegeben, auch das Gericht zu halten, da er der Menschensohn ist. Der auferstandene, siegreiche und gekrönte Heiland, der wird auf dem Thron sitzen und den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Also ein unbestechlicher, gerechter Richter wird das entscheidende Wort zu sprechen haben zu allen Menschen, die jemals gelebt haben, von Adam an bis zu dem allerletzten Mensch seines Samens, der noch geboren werden soll. Auch wir, ihr und ich, wir werden darunter sein, geliebte Hörer. O Sünder, womit gedenkst du dich zu entschuldigen? Denkst du, dass Jesus deine Person ansehen wird? Törichter Wahn. Hat Jesus nicht lange genug dich gebeten, doch vor dem zukünftigen Zorn zu entfliehen und dich mit Gott versöhnen zu lassen? Wartet er nicht noch heute darauf, dir gnädig zu sein, sobald du zu ihm kommst? Mit wahrer Reue im Herzen? Was willst du tun? Willst du kommen und dich im Blut Jesu von aller Sünde reinigen lassen? Gott helfe dir, dass es dir ein rechter Ernst sei. O eile, eile und errette deine Seele. Heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Gottes Wort weiß von keinem Aufschieben der Bekehrung. Beim Herrn heißt es heute. Jeder, auch noch der geringste Aufschub, er ist doch ein Zeichen der Unbußfertigkeit des Herzens. O, dass du jetzt die Sträflichkeit des Aufschubs erkennen und davor zurückbeben möchtest, noch länger widerspenstig gegen Gott zu sein. Denn Gott ermahnt dich, gib mir dein Herz. Kehre wieder, du abtrünnige Israel. Oder willst du nicht augenblicklich folgen? So schiebst du alles auf die lange Bank? Oh, so ist das gerade der Weg, auf dem Tausende und Millionen in der Hölle verloren gegangen sind. Sie waren nicht bereit und wollten nicht auf Gottes Ruf hören, bis es für sie zu spät, ewig zu spät war. Unser Text, er redet auch von dem Glauben, den Gott jedermann vorhält. Vom Glauben an Christus, den der Vater von dem Toten auferweckt hat. Oh, was eine herrliche Klarheit und Einfachheit dieses Evangeliums. Wir werden nicht im Dunkeln gelassen über Gottes Gnadenrat. Es erhält klar, dass Gott allen Menschen an allen Enden deshalb gebietet, ihren Sinn zu ändern und umzukehren, weil er will, dass sie an Jesus Christus glauben, den er von den Toten auferweckt hat, um ihrer durch seinen Versöhnungstod erworbenen Gerechtigkeit willen. Es ist nicht Gottes Wille, dass wir verloren gehen, sondern selig werden. Das deshalb gab er seinen lieben Sohn dahin für uns alle zur Erlösung. In ihm wird jedermann Heil und Seligkeit angeboten. Und es gibt nur diesen einen Weg zu Gott durch Christus. Wer seinen Sinn ändert, sich zu dem Herrn wendet und wer von Herzen an ihn glaubt, nun, der ist mit Gott versöhnt und er darf als Gnadenkind an seinem Herzen ruhen. Der Mund der ewigen Wahrheit, das Wort Gottes, sichert einem solchen das ewige Leben und völlige Straflosigkeit zu, sodass das zukünftige Gericht alle Schrecken für ihn verloren hat. Jetzt, heute noch, hält Gott jedermann den Glauben vor, indem er uns seinen lieben Sohn vorstellt. Jesus, er wird uns angeboten als Mittler, als Versöhner, als unser Heiland, der unsere Sache zu der Seinen gemacht, der unsere Sündenschuld auf sich genommen und alles bezahlt hat. Die Einladung zur königlichen Hochzeit lautet, komm, komm, denn es ist alles bereit. Darum lasst uns diesen Bußruf Gottes beherzigen. Geliebte Hörer, säumt nicht länger, euch Jesus Christus hinzugeben. Denn bedenkt, dass dasselbe Wort Gottes, worin wir ermahnt werden, den Sohn zu küssen, auch davon redet, dass er zürnt, falls der Kuss verweigert wird. Dasselbe Gotteswort des Gerichts, dasselbe Gotteswort, welches uns zur Buße ruft und zum Glauben lockt, es weist hin auf den Tag des Gerichts und der Verdammnis. Es heißt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Tod und Leben ist euch vorgestellt. wählt das Leben und entflieht dem Verderben. Amen.